er hoffentlich verspricht, was er, nein, der hoffentlich einhält, was er verspricht, dass er ein Sommersonntag wird, aber ich denke, für den Nachmittag können wir uns freuen auf einen angenehmen Sommertag. Das Eingangslied, Gesa, vielen Dank und Ingo und Team für dieses Lied, das Daniel, ja, wenn man älter wird. Das hat eigentlich schon in schöner Weise auf das Thema hingewiesen, um das es heute gehen soll. Und ich denke, manchmal geht es uns so, wie die Gesa uns das vorgespielt hat. Da laufen wir auch ein Stück weit mit so einer Augenbinde auf unseren Augen durch die Gegend. Auf der anderen Seite, bei dem Thema oder bei dem Abschnitt, den wir uns heute anschauen wollen, werden wir auch feststellen, kommen wir auf deinen Geburtstagsvers zurück, Viktoria, dass nichts uns trennen kann von der Liebe Gottes. Aber seid mal gespannt. Ihr alle kennt diesen Text, aber ich verrate noch nichts. Wir als Gemeinde, wir wollen doch eigentlich ein Ort sein, wo wir anderen Menschen eine geistliche Heimat anbieten. Also ein Ort, wo man Sicherheit verspürt, wo man ermutigt wird, wo Glaube gelebt wird, wo Hoffnung und Liebe einander die Hände reichen und wo wir uns letztendlich mit unserem Miteinander ja auch bereichern, uns gegenseitig helfen. Davon sind wir überzeugt. Und wir sind auch davon überzeugt, dass so ein Angebot, dass wir als Gemeinde eine Alternative für Menschen darstellen. Wenn unser Glaube an Jesus Christus nicht nur theoretisch auf vollmundigen Thesen beruht, sondern wenn es eine echte Herzensangelegenheit ist, eine Herzensgeschichte zwischen jedem Einzelnen von uns und Gott, ganz persönlich. Aber so eine Herzenssache, die deutet auch an, dass eine solche Beziehung nichts ist, was man für immer und ewig in der Tasche hat. Wir wissen, dass Glaube dynamisch ist, dass er uns zur Nachfolge einlädt, dass er wachsen kann, mal stärker und dann wiederum auch mal schwächer in uns ist. Und deshalb lasst uns eine gemeinsame Reise machen, um unseren Glauben an unseren Herrn Jesus neu zu entdecken. Und jemand, der uns dabei helfen kann, ist Abraham, dessen Biografie oder ein Teil seiner Biografie wir heute Morgen als Beispiel und als Vorbild nehmen wollen. Aber heute mit einem ganz anderen Blick, nämlich mit einem Blick auf einen Rückschritt. Oder wie man das heutzutage so modern ausdrückt in der Wirtschaft, ich weiß noch nicht, wie das im pädagogischen Bereich ist, da spricht man heutzutage von Fehlerkultur. Das hört sich irgendwie netter an, als man hat Mist gebaut. Also positiv formuliert, wenn uns äußere Umstände und vielleicht auch die Macht unserer Ängste dazu verleiten, Fehler zu machen, Fehlentscheidungen zu treffen. Und dann können wir feststellen, dass die Barmherzigkeit Gottes darüber triumphiert. Und das ist etwas Mutmachendes und das wollen wir uns heute Morgen anschauen. Aber wir alle kennen das aus unserem Leben. Es gibt sie. Es gibt Ereignisse, die uns entmutigen können und die einfach nur traurig sind. Das können Ereignisse sein, das können aber auch Personen sein. Und vielleicht kennt ihr das auch in eurem Leben, Personen, die eigentlich durch ihre Bücher, durch ihre Predigten, durch persönliche Gespräche maßgeblich an unserer eigenen Entwicklung beteiligt waren und die dann doch irgendwo in ihrem eigenen Leben gescheitert sind. Vielleicht in den Bereichen Beruf oder Wohlstand oder auch einfach durch Geltungsbedürfnis oder durch das Streben nach Macht. Irgendwie sind sie nicht klargekommen mit der Führung Gottes und mit ihren eigenen Plänen. Mit der Spannung oder dem Spannungsfeld zwischen Gottes hoffnungsvollen Zusagen auf der einen Seite und dann doch der deprimierenden Realität auf der anderen Seite. Und merken wir, wie solche Gedanken oder solche Erlebnisse letztendlich auch in unserem Leben vorkommen. Da trifft man eine falsche Entscheidung und mit dem Vertrauen auf Gott geht es auf einmal bergab. Ich denke, das ist jedem von uns schon mal passiert. Jeder von uns kann die Bodenhaftung des Lebens verlieren. Und jeder von uns kann hinfallen, weil seine getroffenen Entscheidungen eine Stolperfalle waren. Und dann sitzt man abends alleine in seinem Sessel und fragt sich, war es das jetzt? Ist mein Versagen nun ein Schlussstrich Gottes unter mein Leben? Wählt er jetzt vielleicht jemand anders aus, um seine Geschichte zu einem besseren Ende zu bringen? Wenn du vielleicht gerade in einer solchen Situation bist in deinem Leben oder in so einer Lebensphase feststeckst, dann kann ich dir eins zurufen, eine Wahrheit, die unerschütterlich ist. Und das haben wir auch in diesem Vers, in dem Geburtstagsvers, auch ein Stück weit gehört. Gott liebt uns ohne jede Vorbedingung. Was immer wir sind, was immer wir tun oder eben auch nicht tun, er wird uns ungeachtet davon weiterhin lieben. Und das erleben wir auch in der Geschichte, die ich euch, oder in der Begebenheit, die ich euch jetzt vorlesen werde. Auch wenn du vielleicht sagst, ja, Michael, ein schöner Spruch, hast du schön aufgesagt. Nein, wir können diese Zusage Gottes erleben, wir können sie nachlesen. Und gerade im Alten Testament gibt es viele Begebenheiten, die ungeschönt und ehrlich von falschen Entscheidungen reden, von Menschen, von denen wir eigentlich sagen würden, sie sind unsere Vorbilder. Menschen, die unglaublich viel Gutes getan haben, die dann aber auf der anderen Seite in einem schwachen Moment Gott enttäuscht haben. Und vorhin schon angedeutet, Abraham ist eine solche Person. Und wir finden in 1. Mose im Kapitel 12 ab Vers 10 eine Begebenheit, die ihr alle kennt. Es entstand aber eine Hungersnot im Land, da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Und es geschah, als er nahe dran war, nach Ägypten hinzukommen, sagte er zu seiner Frau Sarai, siehe doch, ich weiß, dass du eine Frau von schönem Aussehen bist. Und es wird geschehen, wenn die Ägypter dich sehen, werden sie sagen, sie ist meine Frau. Dann werden sie mich erschlagen und dich leben lassen. Sag doch, du seist meine Schwester, damit es mir gut geht um deinetwillen und meine Seele deinetwegen am Leben bleibt. Und es geschah, als Abraham nach Ägypten kam, da sahen die Ägypter, dass die Frau sehr schön war. Und die Hofbeamten des Pharao sahen sie und rühmten sie vor dem Pharao. Und die Frau wurde in das Haus des Pharao geholt. Und er tat Abraham ihretwegen Gutes. Und er bekam Schafe und Rinder und Esel und Knechte und Mägde, Eselinnen und Kamele. Der Herr aber schlug den Pharao und sein Haus mit großen Plagen um Sarais Willen, der Frau Abrahams. Da ließ der Pharao Abraham rufen und sagte, was hast du mir da angetan? Warum hast du mir nicht mitgeteilt, dass sie deine Frau ist? Warum hast du gesagt, sie ist meine Schwester, so dass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da ist deine Frau, nimm sie und geh. Und der Pharao entbot seinetwegen Männer, die geleiteten ihn und seine Frau und alles, was er hatte. Merken wir, hier in diesem Abschnitt der Bibel wird uns eine Begebenheit berichtet, wo Abraham einen Rückschritt erlitten hat. Er steckte damals vielleicht in einer ähnlichen Situation wie du heute. Er machte sich zunächst mal, wenn wir seine Lebensgeschichte betrachten, aufgrund einer Begegnung mit Gott auf dem Weg. Wir kennen alle die Geschichte Abrahams. Das Ziel war nebulös angedeutet. Ein Land, das ich dir zeigen werde, lässt Gott ihn wissen. Was bedeutete das für Abraham, oder für Abraham, so wie er damals noch hieß? Sich auf den Weg machen heißt gleichzeitig das verlassen, das weggeben, was ihn verbunden hatte, seine Heimat, Verwandtschaft, sein Vaterhaus, all das soll er verlassen. Und so unklar die Zielangabe war, so deutlich dürfte er gewusst haben, welches Risiko und welche damit verbundene Verantwortung auf ihn gewartet hat. Er packte seine Koffer und sagte zu seinem Vater, ich bin dann mal weg. Und seine Glaubensabenteuer nahmen seinen Lauf. Und das Endergebnis, er bekam einen Ehrentitel, Vater des Glaubens, so können wir das in der Bibel nachlesen. Aber noch befinden wir uns hier in dieser Begebenheit ganz am Anfang dieses Weges. Einer Zeit, wo Abraham Glauben erst erlernen musste. Noch war er mit Gott nicht so vertraut. Noch ist ihm dieser Gott vielleicht ein Stück weit fremd. Es gab noch keine Bedienungsanleitung, wie man mit Gott am besten umgeht. Auch keinen geistlichen Knigge, so 10 Dinge, die Gott gefallen. Abraham musste Vertrauen lernen, ganz von Anfang an. Und in Sachen Glauben war er bei weitem noch kein Profi, kein alter Hase, sondern ein echtes Greenhorn. Und er erlebte etwas, das, ich denke, vielen von uns auch vertraut sein dürfte. Wenn man zum Glauben kommt, die ersten mutigen Schritte des Gehorsams gegenüber Gott wagt, dann besteht irgendwann auch die Gefahr eines Rückschritts. 3 Schritte nach vorne, 2 zurück. Und auch Abraham kam an dieser Lebensschule nicht vorbei. So ein Stück weit wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und diese Geschichte nahm hier seinen Anfang. Abraham, der auf seiner Wanderschaft bei der Eiche More Gott einen Altar baut. Ein Zeichen in der Bibel für Anbetung und Hingabe. Gott war ihm an diesem Ort 2-mal begegnet. Und Gott hatte seine Verheißung bestätigt. Wer gerade mit Gott seinen Lebensweg startet, der befindet sich häufig in so einem Flow. Der ist so oben auf, der schwimmt auf so einer Welle, wie so eine Art geistliche Flitterwochen. Und kein Wunder, dass Abraham diesem Gott dann in der Umgebung von Bethel einen weiteren Altar baute. Lobpreis war angesagt. Und danach zog er, ohne dass wir die wirklichen Gründe wissen, immer weiter ins Südland. So lesen wir das in der Bibel. Eine trostlose, dürre Gegend, Wüste. Vielleicht schon eine Andeutung auf die Prüfung, die auf ihn wartet. Wie war es um das Vertrauen des Abrahams bestellt, wenn sich die Dinge nicht so entwickeln, wie er sich das vielleicht vorgestellt hat? Geht uns das nicht häufig auch so, dass wir hoffen, wird schon alles glatt laufen? Gott wird unsere Gebete erhören, unsere Wünsche von den Lippen ablesen. Er wird sich um uns kümmern. Ein Leben ohne Probleme, ohne Störungen. Aber so war es damals nicht. Und so ist es auch heute nicht. Denn genau in diesem Land, das Gott ihm zugesagt hatte, kam es zu einer schweren Hungersnot. Und was machte Abraham? Aus wirtschaftlichen Gründen zog er mit seiner ganzen Mannschaft, mit allen, die bei ihm waren, nach Ägypten, wo es offensichtlich Nahrung gab, genügend Nahrung. Merken wir, Gottes Zusagen entbinden uns nicht davon, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen. Und das macht auch Abraham hier. Vielleicht fehlt es gerade deshalb an irgendeiner Bewertung dieser Geschichte. Bleiben oder gehen, verhungern oder sich den Gefahren eines langen Weges in ein fremdes Land stellen. Abraham hat eine Entscheidung getroffen. Er zieht um. Eine Sache ist allerdings auffällig, wenn ihr dem Text zugehört habt, dann finden wir dort keinen Hinweis darauf, dass Abraham in Ägypten einen Altar baute. Es gab also keine weitere nennenswerte Gottesbegegnung. Und dann kam eine für uns sicherlich eigenartige Entscheidung. Sarai sollte nicht sagen, dass Abraham ihr Mann war. Abraham hatte Angst um sein Leben. Ihre Reinheit, ihre Würde, ihre Ehre, das war ihm egal. Aber wieso ist er dann ein Vorbild, wieso ein Freund Gottes? Abraham verhielt sich hier wie ein typischer Vertreter jener alten Kultur, in der Frauen keine Rolle spielten. Er sah nur sich, seine Sicherheit, und er besaß die Kaltschnäuzigkeit, seine Ehefrau, seinen Plänen als einzige Rettungsmaßnahme seiner Meinung nach, seine Frau letztendlich zu verkaufen, wegzugeben. Sarai war in der Tat seine Halbschwester, denn die beiden hatten verwandtschaftliche Beziehungen, denselben Vater, unterschiedliche Mütter, aber irgendwie ist das Ganze doch schräg. Und jetzt der Hammer. Normal würden wir doch denken, aus unserer menschlichen Überlegung, okay, Gott muss da jetzt handeln, er muss da irgendwie eingreifen. Aber zunächst mal passiert nichts, Abraham behielt recht. Seine Entscheidung war also gar nicht so verkehrt. Wir lesen nichts davon, von Reue oder von einem schlechten Gewissen. Abraham wird sogar von dem ägyptischen Pharao mit Geschenken überhäuft. Viehherden und ein entsprechendes Personal dazu. Abraham hat alles richtig gemacht. Aber der Pharao, der bekam gewaltige Probleme. Gott sandte Plagen. Und es dämmerte ihm, dass das irgendwie mit dieser Frau zu tun haben musste, die er in sein Haus geholt hat. Was dann folgte, ist für uns schwer nachvollziehbar, kann man eigentlich nicht verstehen. Nicht Abraham wird umgebracht, sondern er bekommt sogar seine Frau noch zurück und noch weitere Geschenke. Und die Familie verließ Ägypten reich, beschenkt und ohne irgendwelche Repressionen, ohne irgendwelche Nachteile. Anscheinend hatte dieser Pharao mehr Gottesfurcht als der Vater des Glaubens. Denn der war aus dem Schneider. Wenn alles gut läuft, dann kann das ja gar nicht falsch gewesen sein, oder? Dieses Missverständnis ist leider unter Christen häufig zu finden. Wenn alles glatt und ohne Komplikationen läuft, dann muss das doch der Wille Gottes sein. Aber ich denke, wir alle wissen, die Sache hat einen Haken. Wenn der Segen Gottes an Wohlergehen festgemacht wird, dann gehört sicherlich die Mafia zu einer der gesegnetsten Menschengruppen der Welt. Und jetzt lacht ihr alle schon, genau, das kann es also nicht sein. Abraham lügt und der Pharao ist froh, dass er diesen Kerl, diesen Fremden endlich wieder los ist. Aber was ist denn das ungeschminkte Fazit aus dieser Geschichte? Und das ist wirklich nicht schmeichelhaft. Abraham ist ein Feigling. Was er hier macht mit seinem unmoralischen Angebot, ist bis heute für uns, für die meisten von uns nicht akzeptabel. Wieso konnte Abraham so weit gehen? Was war sein Problem? Was steckte hinter seinem verwerflichen Handeln? Was ist die Sünde hinter dem, was wir offensichtlich sehen, die Lüge, seine Frau zu entwürdigen? War das nicht Abraham, der eine große Verheißung erhalten hatte? Gott sagte ihm, ich will dich zu einem großen Volk machen. Wenn Gott ihm das zugesagt hat, dann konnte Abraham in Ägypten nicht sterben oder in Kanaan verhungern. Abrahams Ehe war bisher kinderlos geblieben. Ein toter Abraham konnte keine Kinder mehr haben. Abraham verließ damals begeistert Haran, weil Gott ihm begegnet war. Doch als er seine Frau opferte, da hatte er das alles vergessen. Es spielte in seinen Überlegungen keine Rolle mehr. Das war ja nicht seine Schuld, dass Gott ihm eine so wunderschöne Frau geschenkt hat. Es war auch nicht sein Fehler, sich Gedanken darüber zu machen, ob ihm vielleicht jemand diese Frau wegnehmen könnte. Das alles ist verständlich. Und doch ging es schief. Die Macht der äußeren Umstände und die Macht seiner Lebensängste trieben ihn in die Enge. Sein Gottvertrauen wurde da ihm jetzt der Versorgungshahn abgedreht wurde, irgendwie beeinträchtigt. Und wenn wir das mal auf uns übertragen, stellen wir nicht manchmal Ähnliches fest? Die Sorge um unsere Versorgung, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, die Fragen rund um unsere Gesundheit, unser Ansehen, unsere Verdienste. Wenn alles glatt läuft, dann ist das einfach. Dann glauben wir vollmundig und dann stimmen wir ein in den Lobpreis Gottes. Du bist treu, Herr. Doch wenn uns Knüppel zwischen die Beine geworfen werden, dann reicht unser Glaube nicht immer aus, um die täglichen Herausforderungen mit Christus zu meistern. So sagen wir, ich vertraue dir, Gott. Aber dennoch sind wir dazu geneigt, manchmal herumzutricksen. Vielleicht eine kleine Notlüge hier, etwas, um einen Vorteil zu bekommen dort. Merken wir, hinter all diesen Dingen, die damals den Abraham betroffen haben und die vielleicht auch uns heute betreffen, steht häufig Unglaube oder anders ausgedrückt mangelndes Vertrauen in die Fürsorge Gottes. Im Grunde genommen sagt Abraham damals und auch wir heute, Herr, ich vertraue dir nicht, ich glaube dir nicht. Und deshalb muss ich die Dinge selber in die Hand nehmen. Der eigentliche Grund, die Sünde hinter der Sünde, ist der Unglaube. Misstrauen ist die Wurzel solches Fehlverhaltens. Wir sind leider, und das kann ich auch von mir sagen, oft davon überzeugt, dass der einfache Gehorsam, gerade in einfachen Dingen, für uns nicht zumutbar ist. Das kann ich selber in die Hand nehmen. Und so ging es auch Abraham. Er verließ den Weg des Glaubens, er log, er verlor seine Frau, der doch eigentlich die Verheißung galt, dass sie ihm einen Sohn schenken würde. Und so wäre eigentlich sein Leben vor die Wand gefahren. Aber was das Wunderbare ist an dieser Geschichte, wir erleben hier einen Gott, und das ist nicht nur der Gott damals, sondern das ist auch unser Gott heute, der mit seinem grenzenlosen Erbarmen eingegriffen hat. Denn neben der Macht der äußeren Umstände und der Macht der Angst gibt es die Macht der Barmherzigkeit Gottes. Und der Abraham, dem wir hier begegnen, der ist noch weit entfernt davon, Vater aller Gläubigen zu sein. Aber er ist auf seinem Weg und hat den ersten Schritt gewagt, Haran verlassen. Und das ist das, was zählt. Das ist auch das, was in unserem Leben zählt. Den Schritt zu tun, unser Leben dem Herrn Jesus zu geben und mit ihm unseren Weg zu gehen. Und dann erleben wir das, was Abraham ja auch erlebt hat. Dann erleben wir Gott in seiner Barmherzigkeit. Das ist schon eine komische Pädagogik, die Gott hier in dieser Begebenheit an den Tag legt. Abraham wird vom Pharao überreich gesegnet. Und er zog zurück nach Bethel, wo Gott ihm begegnet war und er seinen Altar errichtet hatte. Und Gott geht mit ihm. Es gibt bei Gott kein Aus und Vorbei. Er zieht sein Versprechen nicht zurück. Und im Leben von Abraham sehen wir, dass er umkehrte. Wieder auf die Spur des Glaubens. Und dasselbe, das können auch wir tun, wenn wir vielleicht in uns selber merken, hey, irgendwas läuft hier in die falsche Richtung. Dort in Bethel, dem Haus Gottes, wie dieser Ort übersetzt heißt, da lesen wir, dass er weiter dorthin zog und dort, wo er zuerst seine Zelte aufgebaut hat, zwischen Bethel und Ai, an diesem Ort, wo er diesen Altar errichtet hat, dort rief er dann wieder den Namen des Herrn an. Umgekehrt. Natürlich ist es oft so, dass wir auch in unserem Leben unter den Fehlern der Vergangenheit leiden. Dass Ängste mehr Einfluss auf unsere Entscheidungen nehmen als Vertrauen. Aber wie hier bei Abraham geht es auch für uns, wenn wir Gott neu begegnen in seiner Barmherzigkeit, dann wird alles neu. dann wird alles wieder gut. Dann wird Gott unseren Weg korrigieren. Unser Fallen hindert Gott nicht daran, uns weiterhin zu lieben. Abraham baute erneut einen Altar und betet Gott an. Und Gott war da und nahm diese Anbetung an. Und da erfüllt sich ein Vers, den Salomo aufgeschrieben hat, in Sprüche 24. Da heißt es, der Gottesfürchtige kann 7-mal fallen und wird doch jedes Mal wieder aufstehen. Und ich denke, das ist eine ermunternde Zusage. Und das ist nicht nur blanke Theorie, das sind nicht nur schöne, fromme Worte, sondern das ist erlebte Realität, wie wir sie in der Bibel beschrieben finden. Und dazu wünsche ich mir abschließend für mich und auch für dich, dass du mit einstimmen kannst in ein Lied, was wir auch manches Mal hier sonntags morgens singen. Und ihr alle kennt diese Liedstrophe. Sie lautet, und ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Und dass du mich beim Namen nennst und mir vergibst. Herr, du richtest mich wieder auf und hebst mich zu dir hinauf. Ja, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst.